Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Morgen zusammen. Wir fahren als Familie seit einigen Jahren regelmäßig nach Holland in Urlaub, oder besser sage ich in die Niederlande. Holland ist ja nur ein Bereich der Niederlande, und machen langsam immer mehr Bekanntschaft mit niederländischen Vokabeln. Und so waren wir letztes Jahr zu Ostern in einem Ostergottesdienst auf Niederländisch. Und so ein bisschen versteht man das ja, wenn man Deutsch einigermaßen versteht, denn das ist ja mehr oder weniger so wie Plattdeutsch, so ähnlich. Und es wurde ein Ostertext aus der Bibel gelesen, und da kam immer wieder das Wort Lehrlinge drin vor. Und ich habe mich gefragt, was soll das denn? Und irgendwann bin ich drauf gekommen, aha, die Niederländer sagen Lehrlinge, wenn sie die Jünger meinen. Eigentlich ein viel besseres Wort, weil man sofort weiß, was gemeint ist. Wenn du jemandem versuchst zu erklären, was ist denn ein Jünger, woher kommt denn dieses Wort, dann muss man erstmal überlegen, denn man denkt ja zunächst mal an das Lebensalter, und das hat tatsächlich was damit zu tun, denn derjenige, der Jünger an Jahren war in der damaligen Kultur, war automatisch der Lernende. Und die Ältesten, auch die Leiter, die etwas beigebracht haben. Aber diesen Sprung, den muss man erstmal schaffen, und man muss erstmal die damalige Kultur kennen. Bei Lehrlingen, da weiß man sofort, was gemeint ist. Menschen, die etwas lernen. Ich finde auch das Wort für Pastor interessant, das heißt auf Niederländisch Vorganger, also der vorgeht. Wir haben manchmal so einen Gemeindevorstand, das klingt sehr statisch, Vorgänger, das klingt auch viel dynamischer. Also, interessante Vokabeln, und wir wollen heute keinen Sprachkurs hier machen, aber es geht letztlich um die Lehrlinge, um die Jünger, um die Menschen, die Jesus berufen hat, ganz speziell in seiner Nähe zu leben für 3 Jahre und etwas von ihm zu lernen. Vieles von dem, was Jesus getan hat, konnten sie beobachten, und wir haben vorhin schon von einigen Wundern gehört in dem Lied, das Ebi mit uns gesungen hat, Wunder, die Jesus getan hat, und diese Wunder hatten immer auch den Sinn, dass die Lehrlinge, die Jünger von Jesus, etwas verstehen, damit sie, wenn Jesus einmal in den Himmel aufgefahren ist, in seinem Sinn weiter handeln können. Sie sollten vorbereitet werden auf diese Zeit, und sie sollten etwas lernen. Sie sollten vor allem lernen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Jesus hat die Jünger berufen mit den Worten, komm, folge mir nach. Er hat viele von uns hier in der Gemeinde EFG Wiedenest berufen, vielleicht nicht wörtlich mit diesen Worten, aber in dem Sinn, komm, folge mir nach. Und viele haben gesagt, ja, das mache ich. Bei mir ist das schon lange Zeit her. Ich habe mit knapp 16 diese Entscheidung getroffen, nochmal ganz bewusst, nachdem ich schon als Baby mit der Muttermilch quasi Bibel und Jesus und Gemeinde aufgesogen habe, immer in den Gottesdienst geschleppt wurde nicht gegen meinen Willen, und habe vieles davon mitbekommen. Aber irgendwann habe ich diese Entscheidung getroffen, ja, ich möchte ganz bewusst selbst die Entscheidung treffen, mein Leben mit Jesus zu leben. Ich möchte die Schuld, die ich auch damals als knapp 16-Jähriger erkannt habe, sehr deutlich, möchte ich ihm geben, möchte seine Vergebung, die er am Kreuz erwirkt hat, in Anspruch nehmen, und ich möchte mein Leben unter seine Führung stellen. Er soll der Herr sein, ich will ihm folgen. Und seitdem sind viele Dinge in meinem Leben passiert, die ich, glaube ich, ohne Jesus nie so entschieden hätte, weil ich gar nicht so abenteuerlustig gewesen wäre oder so risikobereit. Aber ich bin froh, dass Jesus mich manchmal gepusht hat, Entscheidungen zu treffen, deren Folgen ich gar nicht so absehen konnte, wo ich im Nachhinein sehe, es war gut, wie Jesus mich geführt hat. Eine Begebenheit, die Jesus mit den Jüngern erlebt, wollen wir uns heute ein bisschen genauer angucken. Die steht in Markus 6, Vers 30 bis 44. Es geht um ein Ereignis, das vielen schon aus dem Kindergottesdienst bekannt ist, einigen vielleicht nicht, aber es ist schon fast sprichwörtlich geworden, die Speisung der 5000. Was war passiert? Jesus hatte die 12 Lehrlinge, die 12 Jünger, ausgesandt, 2 und 2 in die umliegenden Städte und Dörfer zu gehen, dort zu predigen und in seinem Namen zu heilen. Und die Jünger machen großartige Erfahrungen. Sie kommen zurück von diesem Missionstrip, von dieser Evangelisationstour und sind total erfüllt. Und sie kommen zu Jesus zurück, sie sind zusammen und dann heißt es hier in Markus 6, und ich werde, weil der Text etwas länger ist, in 3 Abschnitten ihn lesen und jeweils zu dem jeweiligen Abschnitt dann direkt etwas sagen. Es heißt hier, die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. In diesem Abschnitt geht es um Auftanken. Auftanken bei Jesus. Basti, vielleicht startest du mal die erste Folie. Dankeschön. Auftanken. Ich habe hier mal so ein Symbol für eine Tanksäule gemacht. Ist ein bisschen technisches Bild, typisch männlich. Ihr dürft auch gerne als Frauen ein anderes Bild einsetzen, also ausruhen in Jesu Schoß oder was weiß ich, was ihr gerne für ein Bild hier anwenden. Es geht darum, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Die Jünger kommen zurück, sie sind total begeistert. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt. Ich kenne das von Freizeiten in meiner Jugendzeit, oder von Einsätzen, die wir gemacht haben, damals oder auch vor einiger Zeit, wo wir echt erlebt haben, wie Jesus gewirkt hat, wie wir erlebt haben, dass Menschen offen geworden sind für Jesus, wie wir erlebt haben, dass das funktioniert, was Jesus vorhersagt, was er verspricht. Und das erfüllt einen. Und die Jünger kommen in dieser Stimmung zurück zu Jesus, nachdem er sie ausgesandt hat. Sie sind begeistert und sie berichten, was sie getan haben. Und Jesus, ich finde das total nett von Jesus, dass er jetzt nicht sagt, du, das weiß ich doch alles, ich war doch im Geiste dabei, sondern er lässt sie erzählen und er lässt ihrer Begeisterung Raum. Und es ist doch schön, wenn man Erfolge hat und darauf zurückblicken kann, aber Jesus weiß, was jetzt dran ist. Und er lädt sie ein, an einen einsamen Ort zu gehen, wo sie mit Jesus alleine sein würden, wo sie ein wenig ausruhen können. Wir sind so leicht versucht, wenn wir auf so einer Woge surfen, auf dieser Woge zu bleiben. Aber Jesus hat uns vorgelebt, dass es nicht nur darum geht, die Flutzeiten des Lebens zu erleben, sondern auch die Ebbezeiten unseres Lebens, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir uns neu ausrichten, dass wir reflektieren und vor allem, dass wir uns neu bewusst machen, warum das Gute in unserem Leben, das wir erlebt haben, passiert ist. Warum das, was wir ausprobiert haben, funktioniert hat. Einzig und allein, weil Jesus derjenige ist, der dahinter steht und der die Vollmacht gegeben hat. Das sagt Jesus hier nicht. Er hätte ja leicht sagen können, jetzt bildet euch mal nichts ein, ich bin doch derjenige, der euch die Vollmacht gegeben hat. Aber Erfolg birgt eine Gefahr. Erfolg ist schön und es ist gut, wenn wir Erfolge sehen. Erfolg birgt die Gefahr, dass wir uns von Jesus entfernen und dem Trugschluss zum Opfer fallen, dass wir etwas schaffen könnten, was so aussieht, als hätte Jesus etwas geschaffen. Die Jünger berichten, was sie getan und gelehrt haben. Und der Trugschluss ist, wir können etwas bewirken, unabhängig von Jesus. Deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder zu Jesus zurückkommen. Als Privatpersonen, persönlich, alleine, aber auch als Gemeinde. Es heißt hier, dass ein ständiges Kommen und Gehen da war. Und dass sie noch nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Manche empfinden das, dass wir als Gemeinde unwahrscheinlich viel machen. Und das ist ja auch so. Und es sind viele gute Angebote dabei. Aber wir leben nicht deswegen hier, weil wir viel machen. Sondern weil Jesus durch uns diesen Ort erreichen möchte. Weil er uns als seine Lehrlinge, als seine Jünger prägen möchte. Und weil er möchte, dass möglichst viele Menschen hier in Wiedenest, in Oberberg, Jesus Christus ganz persönlich kennenlernen. Mir ist aufgefallen, Jesus hätte ja auch die Jünger wegschicken können und sagen, jetzt geht ihr mal an einen einsamen Ort, wo ihr ausruhen könnt, legt euch hin, schlaft erstmal 14 Stunden oder so und dann reden wir weiter. Nein, Jesus sagt, lasst uns gemeinsam an einen einsamen Ort gehen. Es geht nicht darum, einfach nur zu chillen, sondern es geht darum, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und Jesus hat uns das vorgelebt. Ich glaube, dass Jesus beschäftigter war als wir alle zusammen. Es gab so viele Menschen, die etwas von Jesus wollten. Aber Jesus hat immer wieder bewusste Auszeiten eingebaut. Er hat sich auf einsame Berge zurückgezogen, um mit dem Vater, mit Gott dem Vater Gemeinschaft zu haben. Er hat sich an einsame Orte zurückgezogen, um sich neu aufzutanken bei Gott dem Vater. Und das ist so wichtig, innezuhalten, uns neu zu orientieren, uns neu auszurichten, zu hören und mit Jesus zu reden. Wegzusehen von uns selbst auf Jesus, wegzusehen von den Früchten, die er durch uns bewirkt hat, auf den, der die Früchte bewirkt hat, auf Jesus. Wir sind nicht berufen, nur zu geben, sondern auch zu empfangen. Vorsicht, wir sind auch nicht berufen, nur zum Empfangen, sondern auch zum Geben. Das muss man hier direkt mitsagen. Es geht hier ums Auftanken. Wo und wann verbringst du Auftankzeiten mit Jesus? Ich bin noch mit der Vorgabe aufgewachsen, von meinen Eltern her tradiert, ohne Gottes Wort geh niemals aus dem Hause fort. So ein ganz alter Satz. Die Anna lacht, die kennt den auch. Das heißt, verbringe Zeiten mit Jesus, bevor du das Haus verlässt. Das ist für manche ganz schlecht, weil die einen anderen Biorhythmus haben und das viel besser nachts können. Ihr könnt das ja auch für nächsten Morgen dann schon machen. Nein. Und damit bin ich aufgewachsen. Und ich merke, dass diese persönlichen Zeiten mit Jesus total wichtig sind, aber dass sie auch total angefochten sind. Das gelingt mir nicht immer. Und gerade im Urlaub, wenn so der normale Rhythmus weg ist, dann passiert es ganz schnell, dass man das so schludern lässt. Und ruckzuck sind ein paar Tage rum, wo man diese bewussten Zeiten mit Jesus nicht hatte. Es geht nicht darum, das nur so hinzunehmen und zu sagen, okay, dann ist es halt so. Das geht ja auch anders. Sondern, dass wir uns neu bewusst machen, wie wichtig diese Zeiten mit Jesus sind, ob sie nun morgens oder abends oder mittags sind. Dass wir Zeiten mit Jesus verbringen, nicht aus Zwang, sondern weil er uns begegnen möchte, weil er uns beschenken möchte, weil er uns auftanken lassen möchte bei sich. Mir hilft es vor allem, wenn ich mal längere Zeiten habe, und mir persönlich hilft es, wenn ich zum Beispiel eine längere Wanderung unternehme, einfach mal abzuschalten von dem, was mich vom Alltag bewegt, und Zeiten mit Jesus zu verbringen, mich zurückzuziehen für eine längere Zeitspanne. Ich glaube, du kennst dich gut genug, um zu wissen, was dir gut tut, um dich zurückzuziehen und diese Auftankzeiten mit Jesus zu verbringen. Werden wir kreativ und nehmen uns diese Zeiten. Aber es geht nicht nur darum, dass wir persönlich Zeiten mit Jesus verbringen. Wir bewegen ja als Gemeinde momentan sehr große Fragen. Fragen, deren bei den Entscheidungen, wo wir die Folgen gar nicht absehen können. Ich denke zum Beispiel an die Überlegungen zum Umbau dieses Gemeindehauses. Andere Überlegungen, die wir auf unserer Gemeindeversammlung am 14.11. besprechen werden, wo es um große Entscheidungen geht, um weitreichende Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Und auch da geht es darum, dass wir uns Zeiten mit Jesus nehmen, um ihn zu hören. Und ich fand es so gut, dass wir die Visionsabende hatten, wo viele dabei waren, wo wir uns immer wieder Zeiten genommen haben, um als große Gruppe oder in kleinen Gruppen zu beten, unsere Anliegen vor Jesus zu bringen, aber auch zu hören, was er uns zu sagen hat. Wo haben wir als Gemeinde diese Zeiten des Auftankens, wo wir auf Jesus hören, wo wir hören, was er uns zu sagen hat? Mich an der Stelle einladen, am Donnerstag, nächsten Donnerstag, am 2.11. haben wir hier um 19 Uhr ein Gebetstreffen im kleinen Saal, wo es genau darum geht, dass wir das, was uns als Gemeinde bewegt, vor Jesus bringen. Situationen, Personen, Sorgen und Nöte, Freuden, Dinge, für die wir dankbar sind. Und dass wir auch hören, was er uns zu sagen hat. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, vielleicht hast du auch frei oder Ferien, bei mir ist die Woche schon vorbei, wo ich Ferien hatte, aber nimm dir die Zeit und komm, lass uns zusammenkommen, um die Gemeinschaft mit Jesus zu erleben. Er möchte uns an diese einsamen Orte führen, damit wir bei ihm und mit ihm ausruhen können, damit wir uns neu ausrichten lassen können, persönlich und als Gemeinde. Im nächsten Abschnitt geht es darum, Lebenshunger zu sehen. Wir haben gerade gehört, dass ein ständiges Kommen und Gehen war und dass die Jünger von Jesus noch nicht einmal Zeit hatten zum Essen. Und Jesus sagt, lasst uns an einen anderen einsamen Ort gehen. Es geht dann weiter in Vers 33 bis 36, aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Die Volksmenge kommt den Jüngern zuvor. Sie sind mit dem Boot unterwegs und wir erfahren später, dass sie erst dann den See überqueren nach dieser Erzählung. Das heißt, sie sind wohl am Ufer entlang gefahren zu einer einsameren Stelle und die Leute sind so schnell gejoggt, dass sie sogar vor diesem Boot da waren. Es war kein Entrinnen. Jesus sieht diese Leute. Und er hätte ja mit Leichtigkeit sagen können, Leute, jetzt lasst uns mal in Ruhe. Wir haben wirklich alle Hände voll zu tun gehabt und wir brauchen jetzt unsere Ruhe. Aber Jesus sieht diese Menschen an und er bekommt Mitgefühl, herzliches Erbarmen, Mitleid, weil er sie wie Schafe sieht, die keinen Hirten haben. Der Hirte ist derjenige, der für die Schafe sorgt, der ihnen Nahrung bringt. Und diese Nahrung, die Jesus bringt, ist kein Brot, sondern eine Predigt. Er fängt an, sie lange zu lehren. Er nimmt sich viel Zeit. Er sieht, dass hinter dem körperlichen Hunger, der jetzt noch gar nicht Thema ist, Lebenshunger steht. Jesus predigt lange zu ihnen. Mir ist erst vor kurzem aufgefallen, dass es gar nicht so ist, wie ich früher immer dachte. Jesus will die Jünger an einen einsamen Ort führen und dieser Versuch geht schief, denn die Jünger können ja doch nicht ausruhen. Doch, die Jünger können ausruhen. Die können die ganze Zeit chillen und Jesus zuhören und seiner Predigt zuhören. Das Einzige, was sie vorher tun mussten, war zu rudern, um an diesen Ort zu kommen. Es ist kein einsamer Ort, aber sie sind erstmal beiseite gesetzt und können zugucken. Sie hören mit, was Jesus predigt, und auch für sie gilt diese Predigt von Jesus. Die Jünger dürfen ausruhen. Und irgendwann kommt die Zeit, wo die Jünger ungeduldig werden, wo sie vorausdenken und sagen, Moment, irgendwann wird's dunkel und dann wird's ziemlich schwierig, hier wegzukommen. Und sie machen Jesus darauf aufmerksam. Sie denken wahrscheinlich, Jesus hat die Zeit vergessen und sagen zu ihm, Mensch, diese Leute, die haben sicherlich Hunger. Es ist schon Abend, es ist spät, schick sie in die umliegenden Dörfer, hier ist es einsam, schick sie weg, sie sollen in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Das ist ja recht vernünftig, was die Jünger da sagen. Kann ich gut nachvollziehen, hätte ich wahrscheinlich ähnlich gemacht. Vielleicht sind die Jünger auch einfach nur genervt, weil sie sich noch immer danach sehnen, alleine mit Jesus zu sein und das war ja nun wirklich in dieser Situation den ganzen Tag nicht möglich gewesen. Vielleicht sind es völlig egoistische Gründe, die die Jünger haben. Und ich glaube, dass auch wir an manchen Stellen, dass ich an manchen Stellen egoistisch bin, wenn ich solche vernünftigen Gründe Jesus vorbringe. Die Frage ist, wie sehe ich, wie siehst du die Menschen um dich herum? Haben wir diese Brille von Jesus auf, Menschen um uns herum zu sehen wie Schafe, die keinen Hirten haben? In Klammern, Schaf ist hier nicht abwertend. Wir alle sind Schafe, die zur Herde Gottes gehören. Dieses Bild wird an verschiedenen Stellen im Neuen Testament und auch schon im Alten Testament gebraucht. Das, was uns als Christen unterscheidet von anderen Schafen, ist, dass wir den Hirten, beziehungsweise dass der Hirte uns gefunden hat, dass er uns begegnet ist und dass er uns berufen hat, ihm zu folgen. Wer sind die Menschen, die du am liebsten wegschicken würdest, weil sie dich nerven? Wer sind die Menschen, wo du sehr vernünftige Gründe findest? Jetzt ist aber irgendwann mal Schluss, jetzt ist Zeit für mich und nicht mehr für sie. In unserer Firma, wo ich früher gearbeitet habe, gab es so ein geflügeltes Wort: Wenn die lästigen Kunden nicht wären, dann könnten wir viel besser unserer Arbeit nachgehen. Kennt das vielleicht? Man vergisst so leicht, dass die Kunden diejenigen sind, die einem ja letztlich das Gehalt zahlen. Und ohne Kunden kein Gehalt auf lange Sicht. Sei denn, man arbeitet in einer sehr großen Kette, wo das möglich ist, dass die eine die andere Filiale ausgleicht. So ist es ja nicht im christlichen Bereich. Wir werden ja nicht bezahlt, aber unsere Daseinsberechtigung als Gemeinde haben wir allein dadurch, dass wir dem Auftrag Jesu nachkommen, Menschen in unserer Umgebung auf ihn aufmerksam zu machen, zu ihm einzuladen. Macht zu Jüngern alle Völker. Das ist unser Auftrag. Wissen die Menschen um uns herum, dass wir diese Beziehung zu Jesus haben, dass wir ihm folgen und dass wir sie einladen wollen, in diese Beziehung zu kommen? Sehen wir diese Menschen als Menschen, die einen unendlichen Lebenshunger haben? Sind wir überhaupt noch überzeugt davon, dass Jesus alleine diesen Hunger stillen kann? Ich glaube, hier ist schon ein Problem, das ich nur kurz erwähnen kann, dass wir diese starke Überzeugung heute gar nicht mehr haben, wo man so viele Wege neben den anderen Wegen auch sieht. Jesus möchte jedem in Wiedenest und Umgebung begegnen, als der gute Hirte, der uns einlädt, ihm nachzufolgen. Wir sind als Gemeinde da, um Menschen in unserem Umfeld mit Jesus in Kontakt zu bringen, damit ihr Lebenshunger gestillt wird. Ich habe mich erinnert an die Zeit, als ich einem normalen Beruf nachging als Elektroingenieur, und habe mich gefragt, wie sehen wir die Menschen an unserem Arbeitsplatz? Das sind ja die Menschen, die uns in der Woche länger beobachten im wachen Zustand als unsere eigene Familie in den meisten Fällen. Die jeden unserer Schritte beobachten können. Sind es Menschen, die wir sehen als Schafe ohne Hirten, ohne das hochmütig zu sagen, sondern sind es Menschen, wo wir die Möglichkeit erbitten im Gebet, dass sich Gelegenheiten zum Gespräch über den Glauben ergeben? Ich durfte das an verschiedenen Stellen erleben, mit einem Freund zusammen, dass wir immer wieder ins Gespräch kamen, mit anderen Arbeitskollegen über den Glauben. Und es ist erstaunlich, wenn man dafür betet, welche Situationen Jesus vorbereitet, welche Situationen Jesus schafft. Oft hat man den Eindruck, dass die Menschen um uns herum gar keinen Lebenshunger haben, dass sie eher übersättigt sind. Aber wie viele bekommen dann auf einmal ein Gefühl für den Lebenshunger, wenn Notsituationen, wenn unvorhergesehene Situationen entstehen? Da sind wir gefragt, Jesus in den Alltag hineinzubringen. Wie ist das mit unseren Nachbarn, mit den Menschen hier in unserem Ort? Wir sind hier als Gemeinde und als Einzelpersonen, die Jesus folgen, damit andere Menschen auf Jesus aufmerksam werden und zu Jesus eingeladen werden. Es liegt nicht in unserer Verantwortung, wie die Antwort ist, wenn wir sagen, folge Jesus nach. Natürlich etwas andere, verständlichere Worte. Das liegt gar nicht in unserer Verantwortung. Es liegt auch nicht in unserer Verantwortung, uns vorher schon zu überlegen, wie der andere wohl reagiert. Unsere Verantwortung ist es einfach nur, durch unser Leben und durch unsere Worte, wenn es dran ist, zu diesem Jesus einzuladen. Menschen zu Jesus einzuladen, statt sie wegzuschicken. Ich komme zum dritten und letzten Abschnitt in dieser Erzählung. Jesus erwiderte, Vers 37 bis 44, gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Wie viele Brote habt ihr? Fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es. Jesus kam wieder und zu ihm und sagten 5 und außerdem 2 Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die 2 Fische ließ er unter alle verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war, 12 Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen haben, belief sich auf 5.000. Man nimmt an, dass da auch Frauen und Kinder noch dazu kamen zu diesen 5.000. Wird hier nicht gesagt, aber 5.000 ist ja auch schon mal eine ordentliche Hausnummer für 5 Brote und 2 Fische. Jesus fordert hier, man sieht das jetzt nicht auf diesem Bild, dass das kaltes Wasser ist, er fordert von seinen Lehrlingen den Sprung ins kalte Wasser. Gebt ihr ihnen zu essen. Ich weiß nicht, was die Jünger in diesem Moment gedacht haben, ob ihnen das Blut in den Adern gefror. Ich weiß nicht, was du denken würdest, wenn Jesus in dieser Situation dich so etwas fragen würde. Die Jünger hatten so einen vernünftigen Vorschlag gemacht und der Vorschlag, den Jesus jetzt macht oder die Aufforderung, klingt so unvernünftig. Und so kommt ein vernünftiger Grund der Jünger, um Jesus deutlich zu machen, wie unvernünftig sein Vorschlag ist. Sie sagen, das ist doch unmöglich. 500 Personen, wir müssten für 200 Denare, das sind Tagelöhne, also 200 Tagelöhne Brot kaufen. Wir haben doch gar nicht so viel Geld, in Klammern. Und Jesus sagt, was habt ihr denn? Guck doch mal nach. Und die Jünger kommen zurück und sagen, wir haben 5 Brote und 2 Fische. Mit anderen Worten, eigentlich haben wir nichts. Wir haben nichts vorzuweisen, Jesus. Was soll 5 Brote und 2 Fische für 5.000 Menschen bedeuten? Aber Jesus lässt sich nicht beeindrucken. Er sagt, lasst sie sich lagern zu je 50 und 100. Und ich weiß nicht, was die Jünger in diesem Moment gedacht haben. Jesus, jetzt wird's echt peinlich. Die sollen sich jetzt in Gruppen zu 50 und 100 lagern und dann? Dann willst du diese 5 Brote und 2 Fische verteilen? Aber sie tun's. Und das muss man den Jüngern hoch anrechnen. Sie tun's. Sie gehen hin und tun's. Rufen wir uns mal ins Gedächtnis, was die Jünger vor wenigen Tagen noch erlebt haben. Sie haben erlebt, wie Kranke geheilt worden sind, wie Gott ganz übernatürlich durch sie gewirkt hat. Und an dieser Stelle macht Jesus ihnen deutlich, ihr Lieben, ihr habt nichts in der Hand, aber Gott kann aus nichts ein Wunder wirken. Das wissen die Jünger an dieser Stelle noch nicht. Sie tun nur, was Jesus sagt. Sie lassen die Menschen in Gruppen von 50 und 100 sich hinsetzen. Und Jesus spricht ein Segensgebet oder er dankt dem Vater für die Gaben, die er gegeben hat. Lesen wir auch an anderen Stellen, dass Jesus so handelt, zum Beispiel als der tote Lazarus schon seit mehreren Tagen im Grab ist, da dankt er, dass Gott ihn erhört hat und der Lazarus steht auf von den Toten und kommt da raus. Jesus dankt dem Vater und hier wird deutlich, dass Jesus in der engen Abhängigkeit vom Vater handelt. Er lässt die Brote und die Fische durch die Jünger austeilen. Vielleicht haben die Jünger in diesem Moment noch gedacht, das wird die größte Blamage aller Zeiten. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Dann werden all diese Leute sich von Jesus abwenden und enttäuscht nach Hause gehen. Jesus, das kannst du doch nicht riskieren. Aber die Jünger haben den Mut, das, was Jesus ihnen sagt, auszuführen. Ich glaube, dass auch wir Mut brauchen, Aufträge, die Jesus uns gegeben hat, aber auch nur die, wenn sie sehr unvernünftig klingen, im Risiko einzugehen, dass es nicht funktioniert. In dem alleinigen Glauben daran, dass Jesus handelt. Selbst wenn wir die Folgen nicht absehen können und wenn viele Vernunftsgründe dagegen sprechen, dass es funktioniert. Glauben riskieren, der Sprung ins kalte Wasser. Jesus macht deutlich, es geht nicht um das Nichts, was wir haben. Es geht nicht um unsere Grenzen, sondern es geht um die Möglichkeiten, die bei Gott vorhanden sind. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wir brauchen Mut, Risiken für Jesus einzugehen. nicht um des Risikos willen, sondern weil wir glauben, dass Jesus uns dieses Risiko zumutet und in der Lage ist, aus ausweglosen Situationen ein Wunder zu wirken. Es sind einige Studierende der BTA hier. Und ich war auch mal einer von denen. Und ich weiß noch genau, wie das war, als ich damals meinen Beruf aufgegeben habe. Ich weiß noch, wie mir die Knie gewackelt haben, als ich ins Personalbüro ging, um die Kündigung einzureichen. Weil wir als Familie von Gott den Eindruck hatten, dass es dran ist, den Beruf aufzugeben, den ich sehr gerne ausgeübt habe als Elektroingenieur in einer großen Firma. Und an die Bibelschule zu gehen mit zwei kleinen Kindern. Ich hatte mir vorher ausgerechnet, das Geld reicht etwa für 1-2 Jahre. Das soll dann werden. Ich wusste aber auch, es wäre gut, 3 Jahre zu machen. Habe nachher dann noch mehr gemacht, um Master draufzusetzen. Und das Wunder geschah, dass tatsächlich das Geld gereicht hat, dass sich dieser Weg im Nachhinein bestätigt hat. Und wir konnten an manchen Stellen nur staunen, wie humorvoll Jesus in unser Leben eingegriffen hat. Dass Leute uns Geld zusteckten, die gar nicht wussten, wenn wir Geld brauchten. Und es war auch nie so knapp, dass wir wirklich gesagt haben, jetzt ist unser Konto im roten Bereich. Es hat immer gereicht. Andere meiner Kollegen haben das viel knapper erlebt, so dass einer, ein Familienvater, sogar nicht wusste, was er abends seinen Kindern zu essen geben sollte. Auch das gibt's. Aber auch er hat immer wieder erlebt, dass Jesus sich zu seiner Verheißung und zu seinem Auftrag gestellt hat. Oft sind es aber viel kleinere Dinge, nicht so diese großen Lebensentscheidungen, wo Jesus Mut von uns erwartet, Risiken einzugehen. Ich habe das schon öfters erlebt, dass ich den Impuls hatte, jemanden anzurufen oder zu schreiben und ich wusste gar nicht, wie passt das denn jetzt in die Situation von demjenigen. Und es hat sich oft ergeben, dass derjenige sagte, woher wusstest du, dass genau das jetzt dran war oder dass mich genau diese Frage jetzt beschäftigt? Das ist toll, wenn wir das erleben. Das ist nicht immer so gewesen. Ich habe mich auch geirrt und blamiert. Aber das ist ja in so einem Fall gar nicht so schlimm. Das ist ja kein großes Risiko, was man da eingeht in den meisten Fällen. In den meisten Fällen war es richtig, dieser leisen Stimme von Jesus nachzugehen, dem Impuls nachzugehen und das Risiko einzugehen, dass man sich blamiert. Die Frage ist, bin ich bereit? Sind wir als Gemeinde bereit, scheinbar Unvernünftiges zu tun, wenn Jesus uns dazu auffordert? Sind wir bereit, als Gemeinde Gehorsamsschritte zu gehen, die wir im Hören auf Jesus erkannt haben, auch wenn wir uns gegebenenfalls blamieren? Nachdem die Jünger bereit waren, diesen Schritt zu gehen, im Gehorsam auf Jesus diese 5 Brote und 2 Fische, diese lächerlich kleine Menge Essen vor Jesus zu bringen, von ihm segnen zu lassen, die Leute in Gruppen sich aufteilen zu lassen und bereit waren, die Brote und die Fische auszuteilen, erleben sie das Wunder, dass es reicht, ja, dass es sogar noch mehr ist. Und jeder von ihnen darf ein Präsentkörbchen als Andenken mit nach Hause nehmen. 12 Körbe mit Brot und Fisch. Und ich glaube, dass das der Proviant war, den sie dann auf der weiteren Reise immer mal wieder genommen haben und wo sie dachten, oh ja, Jesus hat ein Wunder getan. Die Jünger blieben weiter Lehrlinge. Wir lesen etwas später, dass Jesus 4000 Menschen satt macht und dass es zu einer ähnlichen Situation kommt, wo Jesus sagt, habt ihr eigentlich gar nichts gelernt, als die 5000 satt geworden sind. Die Jünger bleiben weiter Lernende. Und ich wünsche uns, dass wir weiter Lernende bleiben. Dass wir auftanken bei Jesus, dass wir persönlich, aber auch als Gemeinde immer wieder Zeiten haben, wo wir uns auf Jesus ausrichten, uns bewusst machen, alles, was er tut, tut er, tun nicht wir aus eigener Kraft. Dass wir Menschen mit ihrem Lebenshunger sehen und willkommen heißen und ihnen den vorstellen, der den Lebenshunger stillt, Jesus Christus. Und dass wir bereit sind, riskante Schritte zu gehen, wenn Jesus uns dazu auffordert und uns dazu anweist. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.